Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem ehrgeizigen und schmerzresistenten Stargast aus der Supersportwelt. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Eieiei, was bin ich aufgeregt. Es geht los, ich muss erstmal schauen, ob alles funktioniert, denn wir haben heute einen Gast, bevor ich überhaupt meinen Co-Host begrüße. Und technisch hat da so ein bisschen was nicht funktioniert. Wir nutzen ein ganz neues Aufnahmetool. Schauen wir mal, ob ich hier einen Monolog führen darf über eine Stunde hinweg. Oder ob auch mit den anderen Leuten hier was funktioniert. Hören wir doch erstmal bei meinem Lieblings-Co-Host rein. Michel, bist du da? Herzlich willkommen.
Hallo Jan, ich bin tatsächlich da und ich habe gerade hier erstaunterweise gelesen, was mich da glücklich macht, dass die Aufnahmequalität dann am Ende tatsächlich besser ist als das, wie es sich jetzt anhört. Also ich bin guter Dinge, dass diese Folge auch super qualitativ wird, wie die anderen 83, die wir bisher aufgenommen haben. Und wir haben es gerade eben schon gesehen im Vorgespräch, Jan hat hier im Tool kleine, wie nennt man das, Gimmicks entdeckt, ne? So Einspieler, das hatte er bei Zencastr, unserem alten Tool, bisher immer vermisst. Also falls ihr, da haben wir es schon. Das ist genau sein Ding. So, also die Stimmung passt, die Gimmicks auch und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch der Podcast wird ein voller Erfolg werden, denn Jan hat es gerade schon angedeutet, wir haben wieder einen mega Gast hier am Start. Ganz spontan, überraschend, diese Woche zugesagt. Und jetzt das Coolste an der Geschichte ist tatsächlich, dass diese Einladung zustande gekommen ist, dank euch. Denn auf Facebook wurde unter einem seiner Beiträge kommentiert, dass er doch hier im Gasgeflüster-Podcast bestimmt auch mal ganz gut aufgehoben wäre. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt leider vergessen, von wem dieser Kommentar war. Völlig Wurst, denn er ist hier und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Patrick Pax ist der Spitzname, Hobelsberger. Hallo Patrick.
Servus, grüß euch. Es ist auf alle Fälle Ehre, hier zu sein. Witzig war, ich habe das auf Facebook auch gleich gelesen, den Kommentar, und habe eine Direktnachricht bekommen und so, und habe mir schon gedacht, ja, da kommt jetzt dann irgendwann mal eine Nachricht oder eine E-Mail oder so. Und ja, habe mir gedacht, das wird sicher cool werden, und habe eigentlich schon vorher rein gewusst, dass wir das auf alle Fälle machen, ja.
Freut uns total, und vielleicht stellst du dich einmal vor, weil Pax hat nichts mit dem Möbelstück von IKEA zu tun, sondern ist dein Spitzname und steht für viel, viel mehr, denn du hast in deiner noch recht jungen Karriere, im Verhältnis zu mir und Michel bist du ja echt noch ein Jungspund, schon einiges erlebt. Vielleicht die Personen, die dich noch nicht kennen, sollten jetzt die Chance bekommen. Sagst du mal kurz ein paar Worte zu dir, in welchem Kontext vielleicht auch der Kommentar kam. Schieß los!
Mein Name ist Patrick Hobelsberger. Pax ist eigentlich so mein Spitzname. Ich bin auf der Rennstrecke unterwegs seit 2017. 2017 bin ich direkt Yamaha Cup gefahren, bin Vizemeister geworden. 2018, 2019 italienische Meisterschaft. 2020 Weltmeisterschaft, genau in dem Corona-Jahr eben, wo die Saison gekürzt wurde, mehr oder weniger. 2021, also letztes Jahr, bin ich IDM gefahren, 600er, habe die Meisterschaft mit 76 Punkten Vorsprung gewonnen.
Alter.
Also drei Rennen vor Schluss bereits, und bin jetzt Gott sei Dank wieder zurück in der WM.
Also das ist ja schon mal eine relativ spannende und große Karriere und ganz, ganz viele Stationen. Michel, jetzt habe ich dir schon wieder das Wort weggenommen, aber vielleicht, weil das hat mich gerade am Brennen interessiert, das hatten wir noch nie hier. Wie kamst du denn nach Italien?
Also damals war der Grund, 2017 eben, der Yamaha Cup, der fand mit der IDM statt. Und ich habe alle IDM-Rennen geguckt. Und wir haben dann gesehen, der Thomas Greiring hat in dem Jahr ziemlich dominante IDM gewonnen. Ich glaube, Konkurrenten waren Max Enderlein und Kevin Waugh, meines Wissens. Ich glaube, das war ziemlich genau das Jahr, wo der Kevin zurückkam aus der WM. Und 2018 ist der Greidinger dann in die WM gegangen, und für mich war eigentlich das so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, da war so der Ansporn auf die IDM weg. Und haben natürlich dann gesucht auf eine nationale Meisterschaft, weil die Yamaha Cup, das ist und bleibt einfach ein Cup, und ich wollte auf alle Fälle eine nationale Meisterschaft, und dann haben wir uns so umgeguckt, was so ja, was so gibt alles, und in der italienischen Meisterschaft war das Niveau direkt recht hoch, also extrem hoch. Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir nach Italien, da lernen wir was. Da gibt's bestimmt auf die Mütze. Aber nur so lernt man, und genauso haben wir das durchgezogen, weil ich wohne in Bayern, also nicht allzu weit weg von München, und da ist eigentlich Italien jetzt nicht, ja, nicht so die Tragik, wie wenn man irgendwo in Norddeutschland wohnt oder so.
Wollte ich sagen, jetzt hast du diese Italien-Geschichte angesprochen, und das Thema, da gibt es auf die Mütze, trifft es da, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, diejenigen, die sich so ein bisschen mit dem Thema Rennsport beschäftigen, wissen oder haben das auf dem Schirm, dass in Italien somit die härteste nationale Meisterschaft in Europa oder Meisterschaften, muss man ja sagen, gefahren werden. Und du hast aber eingangs so ganz nebenbei gesagt, du fährst ein bisschen Motorrad, aber das ist natürlich an dieser Stelle schwer untertrieben. Wie verhält sich das denn? Du hast jetzt ja von deinem Einstieg erzählt mit dem R6 Cup und der IDM und Italien. Auf die WM wollen wir gleich noch eingehen. Wie schätzt du denn als Rennfahrer das ein? Ist das Niveau in Italien so krass viel höher, wie es den Anschein macht? Oder kann man, ich sag mal, die IDM Supersport mit der italienischen Meisterschaft vergleichen?
Also da habe ich eine perfekte Antwort für dich und sogar ein paar Statistiken. Also das ist keine Vermutung, was ich da jetzt erzähle, sondern das ist tatsächlich ein Fakt. Und zwar 2018, 2019 bin ich fest davon überzeugt, dass die italienische Meisterschaft deutlich besser war wie die deutsche. Und deutlich besser war wie die spanische. Ich bin 2018, war mein bestes Ergebnis, ich glaube, Platz 14 in Imola, glaube ich. Und 2019 Platz 11 oder 12 in Misano. Und das war meine beste Platzierung. 2018 bin ich in IDM Wildcard gefahren. Also da kam ich von Mugello direkt nach Hockenheim. IDM Wildcard, genau. In Mugello wurde ich 19. oder 18. und in Hockenheim 2.
Oh, krass.
Also das war in 2018, ich glaube, ja, das war das Finale. Hockenheim war, glaube ich, immer das Finale, ja.
Ja.
Irgendwann im September. Und ja, also das war tatsächlich Fakt. Was man dazu sagen muss, 2021 ist das Niveau in der IDM extrem gestiegen. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich dort gefahren bin und weil ich Meister wurde, sondern der Thomas Gradinger kam zurück, der Marcel Brenner aus der spanischen Meisterschaft kam in die IDM, Valentin Dibies, mehrfacher französischer Meister, Supersport wie Superbike, kam in die IDM, der Kevin Waugh kam zurück in die IDM, und Glenn van Straalen, der ja jetzt, ich glaube, WM 5. oder 6. ist, war auch in der IDM. Bedeutet, vermutlich war das eins von den konkurrenzfähigsten Jahren in der IDM, weil einfach Herr Thomas Gradinger, der stand am WM-Podest, der hat der Pole-Position in der WM gehabt. Max Enderlein hat zweimal bis zu dem Zeitpunkt IDM gewonnen. Kevin Waugh, ehemaliger Top-5-Fahrer in der WM. Die Bies, französischer Meister, Marcel Brenner, ich glaube, der stand auch schon am Podium in der spanischen Meisterschaft. Also das Jahr war extrem gut in der IDM. Also das muss man auf alle Fälle dazu sagen. Was wir dann gemacht haben, also nachdem ich die IDM letztes Jahr gewonnen habe, ist in der italienischen Meisterschaft fürs Finale im Meisterteam, muss man dazu sagen, ein Fahrer ausgefallen, der hat sich verletzt. Und ich kam direkt nach Hause von meinem Portimao WM Wildcard und hat eine Nachricht, ich glaube, das war am Dienstag, hat eine Nachricht auf mein Handy, ich glaube sogar im Spam-Ordner oder so, hab die aufgemacht, und das Team Gomma Racing, der Alessio, also direkt der Chef selber, hat mir eine Nachricht geschrieben, sie brauchen unbedingt einen Fahrer für die italienische Meisterschaft, sie müssen einen zweiten Fahrer einsetzen, das schreibt quasi die Organisation so vor, und ob ich nicht Zeit habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, weil donnerstags um 9.30 Uhr oder so startet dort schon das freie Training. Also die haben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Oh, krass.
Genauso wie es in der spanischen Meisterschaft auch ist. Also das ist tatsächlich, ist komplett identisch. Und habe mich dann ans Telefon gemacht, weil mein Mechaniker, der Christoph, der, wo eigentlich immer mit mir unterwegs ist, der war im Urlaub, weil die Saison war ja vorbei. Also Portimao, ja. WM-Wildcard, Saison vorbei und dann machen wir erst einmal halbwegs easy. Also ich natürlich nicht, ich sitze ja gefühlt 24 Stunden am Rennrad, aber ja, er ging in Urlaub. Also hat die keinen, der mit mir mitkommt und 1050 Kilometer nach Rom fährt, mitten in der Nacht, weil ich musste ja dort sein am Donnerstag. Dann habe ich Telefon und Telefon und Telefon und am Schluss kam ich drauf, der Thomas Gradinger, das mittlerweile einer von meinen besten Spätzeln ist, ja, der hätte vielleicht Zeit. Dann kam der Gradinger zu mir in der Nacht, dann sind wir dann in der Nacht runtergefahren, 1000 Kilometer, dann kam ich um 7 Uhr morgens dort an, in Italien, bin dann sofort in die Anmeldung, dann war erst mein Problem, meine Lizenz gilt nicht und hin und her, dann haben wir da ewig lang rumtelefoniert und tatsächlich 5 Minuten vor dem ersten freien Training, ohne Hebel einstellen, ohne Sitz einstellen, bin ich auf das Moped gesprungen und rausgefahren. Das Ergebnis war dann, ich bin tatsächlich Zweiter geworden im Rennen, What? Also in das gleiche Jahr, wo ich IDM gewonnen habe, ich weiß nicht, Hockenheim, das war 2 Wochen vorher, also man kann wirklich sagen, 1:1, ich bin vom MGM-Bike runter aufs Gomma-Bike rauf, von der deutschen Meisterschaft runter aufs italienische Meisterschaftsbike rauf und bin tatsächlich Zweiter geworden. Also man sieht natürlich von 2018, 2019 eine extreme Steigerung und ja, ich finde das der perfekte Beweis, dass das Level von der IDM extrem gestiegen ist, weil ich war in der italienischen Meisterschaft 19. Mugello 2018, bin nach Hockenheim, wurde sofort Zweiter. Ich glaube mit 1 oder 2 Zehntel Rückstand hätte ich fast das Rennen gewonnen 2018. Ja. Und jetzt war ich tatsächlich letztes Jahr im September oder Oktober, was das war, habe ich Hockenheim IDM gewonnen, ich glaube mit 6 oder 7 Sekunden Vorsprung und bin nach Italien und habe das italienische, also das CIV-Rennen hab angeführt, ich glaube 11 oder 12 Runden vorm Federico Caricasulo, das ist Vize-Weltmeister, Supersport, und der hat auch einen Wildcard dort gemacht, zufälligerweise. Mhm. Und der eigentliche führende italienische Fahrer, das war Roberto Mercandelli, der war 6 oder 7 Sekunden hinter mir. Also, wenn du an Caricasulo wegrechnest, den Gaststart, der hätte das Rennen mit 6 oder 7 Sekunden Vorsprung gewonnen. Mhm. Bedeutet, es ist eigentlich fast identisch wie IDM, weil IDM habe ich auch mit 5 oder 6, 7 Sekunden irgend sowas um den Dreh Vorsprung gewonnen. Ja. Bedeutet, Meisterschaft ist fast genau gleich und die Dichte, die Leistungsdichte ebenso.
Aber jetzt muss man dazu sagen, du hast es ja gerade beschrieben, ne, das Niveau der IDM in den letzten Jahren extrem angestiegen. Du hast dann quasi in der IDM den Meistertitel geholt in der Supersport. Du bist dann nach Italien gegangen, du hast einen WM-Einsatz gehabt. Man muss aber natürlich dazu sagen, du hast dich natürlich in dieser Zwischenzeit, in diesen 2 Jahren oder in diesen 3 Jahren von 2018 bis 2021 ja selber logischerweise, sonst könntest du nicht aufs Podest fahren und die Rennen gewinnen, musst du dich ja selber auch enorm, enorm gesteigert haben. Und bist jetzt ja auch in diesem Jahr mit Cali Racing wieder auf Yamaha in der WM unterwegs. Wie muss man sich denn den Werdegang von einem Rennfahrer, den Entwicklungswerdegang vorstellen? Was muss man denn alles dafür tun, um sich so im Niveau steigern zu können? Da steckt ja ganz, ganz viel Arbeit drin, ne? Das fällt einem ja nicht in den Schoß.
Ja, ist richtig. Also meiner Meinung nach generell, der Motorsport ist extrem unterschätzter Sport. Man muss, also auf Deutsch gesagt, muss man sich wirklich jeden Tag den Arsch aufreißen eigentlich. Es gibt eigentlich, ja, also ich sage immer, 25 Stunden am Tag musst du dir das Rennfahren leben. Also natürlich hat der Tag nicht 25 Stunden, aber so einfach das zum, dass man ein gutes Beispiel gibt. Also ist Training, Vorbereitung, generell das komplette, natürlich gibt es auch einen mentalen Bereich, also es ist nicht nur so, dass man körperlich permanent trainiert oder so. Es ist eigentlich so viel zu tun, da der Motorsport generell ein bisschen managementmäßig und so ein bisschen schlecht unterstützt ist und natürlich auch finanziell schlecht unterstützt ist, muss man da als Fahrer ja extrem viel ja selber machen, hätte ich schon fast gesagt. Ja. Also ist eigentlich ein Fass ohne Boden mehr oder weniger, wenn man da vom Fleck kommen will, also wenn man sich weiterentwickeln will, dann ja, also da muss man wirklich ein bisschen extrem drauf sein teilweise, ja.
Ich glaube, das war ja auch der Kommentar, der das ins Leben gerufen hat, der ja auch Bezug nahm auf unsere Folge mit Christoph Sanwald, Personal Trainer, der ja, glaube ich, dich auch unterstützt hat oder zumindest auch von dir erzählt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder irgendwie so war doch der Kontext, der auch genau. schon berichtet hat, wie viel Vorbereitung da drin steckt.
Ja, also der Christoph ist mein Betreuer eigentlich das ganze Jahr schon, auch letztes Jahr, eigentlich seit Anfang an in der IDM schon, hat er mich betreut mit Sportmassagen und alles Mögliche, was so drumherum dazugehört. Und auch dieses Jahr, also wir sind eigentlich das ganze Jahr schon miteinander unterwegs. Er macht unter anderem dieses Jahr auch einen Lennox Lehmann, der ja in der Supersport 300 unterwegs ist, auch einen guten Job macht. Also es ist eigentlich, ja, wir sind da ziemlich coole Truppe, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ja.
Die also so eine Trainingsgemeinschaft, kann man sagen, die sich da gegenseitig auch so ein bisschen pusht, weil das, was du ja beschreibst, klingt ja echt schon nach wirklich extremem Leistungssport. Also es ist nicht einfach so, wir hocken uns jetzt mal auf ein sehr hochmotorisiertes Bike und jodeln damit ein bisschen im Kreis, sondern wie du schon sagst, es geht auch vermutlich oft an die Grenze und da unterstützt ihr euch gegenseitig oder wie verstehe ich das?
Also eine Trainingsgemeinschaft habe ich mehr oder weniger mit Philipp Oettl seit 2020. Wir haben uns eigentlich dann Philipp Island kennengelernt im Februar oder so, kurz bevor das mit Corona war, und haben eigentlich die komplette Corona-Saison durchtrainiert. Mit Lennox habe ich ein ziemlich gutes freundschaftliches Verhältnis. Mit dem war ich im Winter, ich glaube es war im Dezember, müsste im Dezember gewesen sein, so um die Weihnachtszeit, auf Kartstrecken in Spanien unterwegs. Er war mit seiner 300er, beziehungsweise 390, was die KTM hat, an Kubik, war unterwegs, und Leo Rammerstorfer war dabei. Also wir waren da deutschsprachige Truppe, Gradinger war dabei, also da haben wir miteinander eigentlich ziemlich gut trainiert. Der Grünwald, Luca, Steinmeier, Philipp, also wir haben da tatsächlich da im Winter eigentlich eine ziemlich coole Truppe zusammen gehabt, und ja, der Lennox ging dann, ich glaube, der hat zweimal die DM gewonnen, ging dann in die WM, und so sind wir immer ein bisschen beisammen, ja. Ja, sehen uns oft, quatschen viel, Trackwalk mal zusammen gemacht und so, ja.
Du hast eben gesagt, du sitzt eigentlich den ganzen Tag immer nur auf dem Rennrad. Ich denke aber gerade auch mit dem Christoph wirst du sicherlich auch andere Sachen gemacht haben. Also was ist für dich sozusagen die Trainingsvorbereitung? Du sagst, es gibt eigentlich überhaupt keine Pause, jeden Tag ist was los, aber du kannst ja nicht wirklich jeden Tag auf dem Rennrad sitzen, oder?
Also am Anfang vom Jahr bin ich extrem viel Rennrad gefahren. Das Ding ist, mein Oberkörper ist durch die Arbeit, die ich einfach gemacht habe als Zimmermann, extrem gut trainiert, teilweise sogar ein bisschen übertrainiert. Das heißt, der Muskelanteil im Oberkörper war teilweise ein bisschen zu viel. Somit habe ich ziemlich viel Armpump-Probleme gehabt, vor allem in 2020. Und da ich ja 2021 das ganze Jahr noch, keine Ahnung, 40 Stunden am Tag gearbeitet habe und neben der Arbeit trainiert habe und mein Management oder einige Sachen gemacht habe da, habe ich natürlich geschaut, dass ich so viel wie möglich Rennrad fahren kann, dass der Oberkörper so gut regeneriert bleibt wie möglich. Beine braucht man so und so extrem viel beim Motorradfahren, man fährt ja extrem viel mit den Beinen quasi, und so habe ich eigentlich immer geschaut, dass ich ja eigentlich jeden Tag am Rennrad sitze. Ich glaube, Assen, das war im April, ich glaube, 3. Aprilwoche meines Wissens, da bin ich am Donnerstag, ich glaube, 85 Kilometer Rennrad gefahren, und am Freitag früh bin ich da aufs Moped gestiegen. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist dann teilweise wirklich so, dass man sagt, durch das, dass man halt einfach auf einem Rennradcomputer und so und durch Puls und Watt und so seine ganzen Zahlen hat, man wird da ganz ehrlich gesagt ein bisschen süchtig nach dem Ganzen, und man kann auch gar nicht mehr aufhören, und man schaut natürlich dann, dass man am Donnerstag nur Rennrad fahren geht, dass man seine Form nicht verliert, dass man gleich am Montag wieder weiterfahren kann, weil ich ging dann auch noch zum Rennradverein in Dingolfing dazu, da sind wir teilweise Dienstagabend um 18 Uhr oder so, haben wir Rennen gegeneinander gefahren, bergauf, bergab, also wie laut der Irre, einfach, dass ich mein Fitness so aufs nächste Level bekommen, und teilweise ging ich kurz bevor wir weggefahren sind, kurz bevor wir nach Essen gefahren sind, mein Wohnmobil, das sind ja von mir 8,5 Stunden, ging ich eine halbe Stunde davor oder so, ging ich nochmal irgendwo irgendwas Sport mache, weil ich Angst gehabt habe, dass wenn ich da 8 oder 8,5 Stunden am Wohnmobil sitze, dass ich irgendwelche Muskeln verliere oder Fitness verliere. Also das ging wirklich, also ungelogen, das ging wirklich ein bisschen ins Extreme. Also ich will mir jetzt im Bezug Fahrradfahren eben mit Aleix Espargaró vergleichen, aber der hat ja auch extremen Drang zum Übertreiben, was Radfahren angeht. Also der kam ja da, wo war das letzte Rennen, ich glaube in Thailand, kam dann an und ging direkt vom Flieger aufs Rennrad, weil er, ja, gleich wie bei mir, weil er Angst gehabt hat, dass er da in den 13 Stunden oder 14 Stunden, wo er im Flieger sitzt, dass er da irgendeine Form verliert. Dann ging er da mit Team Movistar, das sind professionelle Rennradfahrer, ging er mit denen zum Trainieren da. Also komplett extrem. Also es ist wirklich...
Ich wollte gerade sagen, also diejenigen, die bis jetzt keinen Bezug hatten zum Thema Profi-Rennsport und nicht ein Gefühl dafür hatten, was denn da alles nötig ist und was halt alles gemacht werden muss, um da wirklich auf der Weltspitze mithalten zu können, also rein körperlich. Ich denke, die haben da jetzt mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, und ich wage auch zu behaupten, dass natürlich die körperliche Fitness, du hast das Beispiel mit dem Aleix Espargaró schon gebracht, der ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, einfach schon ein wichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, eben auf diesem Niveau die Leistung abrufen zu können. Aber es hat natürlich noch einen anderen Aspekt. Und das ist ja auch was du tatsächlich leider schon mehrfach durchleben musstest. Du brauchst ja tatsächlich auch die Fitness im Fall der Fälle, wenn es denn wirklich mal zu Boden geht. Und vor allen Dingen dieses Jahr war ja für dich da extrem, extrem hart. Und um dieses Extrembeispiel so ein bisschen zu veranschaulichen, ich habe das mal so ein bisschen chronologisch aufgearbeitet. Du hattest ja unangenehmerweise am Slowakia-Ring einen Unfall, unverschuldet, das war ja beim Training, bist du da in der schnellen Kurve über ein gestürztes Moped gefahren und dann auch eben zu Sturz gekommen und hast dich ja auch heftig verletzt, ne? Das war am 8.5., wenn ich das richtig recherchiert habe. Nur 5 Tage später, du hast es ja schon angedeutet, ne, gut trainierter Oberkörper, habe ich gesehen bei dir auf dem Instagram-Account, hast du einarmige Liegestütze mit dem Arm gemacht, an dem der rechte Ellenbogen operiert wurde. Also völlig, völlig absurd, und bist dann irgendwie auch 60 Kilometer einarmig Rad gefahren, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Also ich bin dieses Jahr auch gestürzt, unsere Hörer wissen das, und ich, wie soll ich sagen, pimmel hier immer noch ein bisschen rum mit meinen kleinen Verletzungen. Wie kann es sein, wie schafft man es, dass sein Körper sowas leisten kann? Also was, anders gefragt, was läuft da schief im Hirn, dass das überhaupt funktioniert? Das musst du mir jetzt mal erklären.
Also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Also wirklich, weiß ich nicht. Also ganz, also es, natürlich ist das extrem, und mir, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fallen solche Sachen auch kaum auf. Also ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wo Sponsoren drin sind und Freunde drin sind, die eigentlich immer so up-to-date bleiben wollen, und da kam natürlich Dr. Liebhardt auch dazu, der mir operiert hat und auch ein Motorsport-Fan ist, und da habe ich das Video natürlich reingestellt und hat das, weil ich habe mir natürlich voll gefreut. Also nach 5 Tagen, ich glaube, ich habe 10 einhändige Liegestützen gemacht oder so.
Wow.
Habe ich das Video da reingestellt, und dann hat mein Handy geläutet und hat gesagt, ja, ob ich eigentlich noch alle Tassen im Schrank habe, ob ich jetzt in Estoril fahren will oder nicht, und dann ist mir das eigentlich so bewusst worden. Gott sei Dank habe ich die anderen Videos nicht reingestellt, weil ich habe einen Motorsportanhänger zu Hause, der hat circa 2,6 Tonnen. Und ich habe mir mein linkes Handgelenk gebrochen, also den Trapeziumknochen, der ist über dem Kahnbein. Also ganz berühmte Motorsportverletzung, man bricht das Kahnbein. Und der Trapeziumknochen, der ist, ich glaube, 10 mm versetzt, das ist auch ein Handwurzelknochen, den habe ich mir komplett durchgebrochen. Und zu entscheiden, ob ich in Estoril fahre oder nicht, ging ich hin, habe meinen Gips runtergemacht, der war Gott sei Dank gespalten, habe meinen Gips runtergemacht, habe an der Stütze meinen 2,6 Tonnen Hänger gepackt und habe probiert, ob ich den ziehen kann. Dann habe ich den Hänger da 10 oder 12 Meter über den Hof gezogen und habe gesagt, passt, funktioniert, gehen wir nach Estoril. Gott sei Dank habe ich das Video nicht reingestellt, weil sonst hätte es natürlich sein können, dass mein Doktor einen Herzinfarkt gekriegt hätte oder so, oder auf dem Stuhl runtergefallen wäre. Ja, krass. Also da haben wir schon ein paar extreme Sachen gemacht. Und also was man auf alle Fälle dazu sagen muss, ich habe einen sehr guten Doktor gehabt, also tausend Dank nochmal an Liebhard Michi, also wirklich Weltklasse. Ich bin tatsächlich, also ich will es eigentlich gar nicht sagen, in der Slowakei ganz, 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 ganz schlecht versorgt worden. Mhm. Bei mir war der Schleimbeutel zerfetzt, der wurde einfach nur angenäht. Also das ist ungefähr so, wie wenn man sich ein Bein bricht und das gebrochene Bein dann schief versetzt in den Gips reinmacht. Das funktioniert nicht. Der Michi hat gesagt, ich wäre hundertprozentig wäre mit einer Blutvergiftung zurückkommen ins Krankenhaus, dann Not-OP, dann musste man das Ganze sauber machen. Gott sei Dank war ich vorher schon durch die Alex, die hat mir den Kontakt vermittelt und dann kam ich dann ins Krankenhaus rein und dann hat er das aufgemacht. Und ich muss zugeben, ich bin kein Mensch, den eine Verletzung brutal wehtut oder so. Also wenn ich mir wehtut, dann hält sich das immer im Rahmen. Aber ich habe so brutale Schmerzen in meinen Ellbogen gehabt. Sowas habe ich noch nie gehabt. Und da war ich mir sicher, dass da irgendwas ist, da irgendwo stimmt da nicht so ganz. Weil ich habe das nach einer Nacht Schlafen auch noch gehabt. Also ich sage immer, wenn ich Zahnschmerzen heute habe, gehe ich schlafen und ich habe die Zahnschmerzen morgen noch, dann habe ich ein Riesenproblem zum Beispiel. Mhm. Genauso war das bei meinen Ellbogen auch. Und dann habe ich gesagt, irgendwo stimmt da nicht. Dann bin ich neu verbunden worden von der Alex vor Ort, kam direkt ins Krankenhaus. Der hat das aufgemacht, hat das angeschaut, hat gesagt, genau so, wie ich es da jetzt sage. Er hat gesagt, oh scheiße, das müssen wir sofort operieren. Dann bin ich da in der Nacht, ich glaube, der Michi hat sogar Urlaub gehabt, der kam extra wegen mir in das Krankenhaus. In der Nacht um 12:30 morgens oder so, also um 12:30 in der Nacht bin ich da operiert worden. Am nächsten Tag aufgewacht und er hat gesagt, also Gott sei Dank haben wir das operiert, er hat da Steine und teilweise Teerreste gefunden in der Wunde drin. Also das beschreibt auf alle Fälle, wie stark die Verletzung tatsächlich war. Das wurde dann gereinigt alles und was er mir nicht gesagt hat, also er war sich zu 90% sicher, dass er zweite OP braucht. Hat er mir aber nicht gesagt, weil er mich nicht beeinflussen wollte, weil er genau gewusst hat, in 12 Tagen wollte ich unbedingt den Estoril fahren. Gott sei Dank hat er es nicht gesagt, weil er hat nicht recht gehabt. Also ich muss nicht mehr operiert werden. Er hat selber gesagt, er konnte sich nicht erklären, wie das geht, dass man nicht mehr operiert werden muss, so wie das ausgeschaut hat. Also er war sich sicher, das entzündet sich noch ein bisschen, hat während der OP Gewebestücke entnommen, hat die in ein Labor geschickt und hat die Gewebestücke hat er wachsen lassen. Das bedeutet, er wollte simulieren, also extremer Aufwand. Also was der Doktor betrieben hat, extremst kranker Aufwand. Hat die Gewebeprobe da mehr oder weniger wachsen lassen, zum Schauen, entwickeln sie Bakterien, entwickelt sie da irgendwas. Und hat dann im Labor, keine Ahnung, also gefühlt hat er da alle 2 oder 3 Stunden angerufen, hat gefragt, wie schaut's aus? Haben wir irgendwelche Bakterien oder haben wir irgendeine Infektion oder so? Und dann haben die ihm Bescheid gegeben, ich glaube, also nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es heißt Streptokokken oder so. Mhm. Dann kam er, also er ist Oberarzt, also er muss das gar nicht machen. Er kann da theoretisch auf seinen Stuhl sitzen, schickt da irgendeine Schwester hoch. Kam da mit Antibiotikum angerannt, mit irgendwelchen Infusionen, hat mir selber die Infusion gelegt, hat gesagt, du brauchst das und das und das und das, anders wirst du in Estoril nicht fahren. Und er hat mir so einen kompetenten Eindruck gemacht. Also er ist der beste Doktor mit Abstand, den ich jemals in meinem ganzen Leben gehabt habe. Und ich habe immer nur gesagt, ja, passt, mach mal. Ich habe nie gesagt nein oder ich habe nie irgendwas nachgefragt, weil ich war mir 110% sicher, dass der wird lieber seinen Doktor abgeben, bevor er bei mir irgendeinen Fehler macht. Also das war richtig extrem, dass sie da heftigst die Mühe geben und durch das, dass der das so perfekt gemacht hat, einfach konnte ich da am 5. Tag schon einhändige Liegestütze machen, ohne Schmerzmittel. Ich habe mir an die Klimmzugstange rangehängt und dann hat mein ganzer Rücken knackst, einfach vom Sturz noch und so. Da habe ich da mein Rücken da mehr oder weniger ausgerichtet, irgendwelche Wirbel einknackst und lauter so ein Schmarrn mit einem gebrochenen Handgelenk und einem operierten Ellbogen. Also ja, es hat funktioniert und ich war nicht auf Schmerzmittel oder so, weil ich lehne komplett Schmerzmittel ab, außer nach einer OP oder so, was man per Infusion bekommt.
Voll krass jetzt, also was du da alles schilderst, ist ja echt brutal. Ich glaube, also für in Anführungszeichen Normalsterbliche gar nicht so nachvollziehbar, weil was ich mich die ganze Zeit frage, jetzt mit dem Sturz und was du da auch alles schilderst, wie kannst du dich denn da so motivieren? Also auch wenn du sagst, du hast voll die Sucht nach dem Rennrad, okay, das eine ist sozusagen der Computer und will fit sein, aber auch so mit den ganzen Trainings und so weiter, was ist es, dass dir so diesen Kick gibt, dann auch nach der OP direkt so Vollgas zu geben, so hart zu dir selbst zu sein, dass du das so durchziehst? Was macht es aus?
Tatsächlich habe ich mir die Frage auch schon oft selber gestellt und konnte es mir eigentlich nie so zu 100% beantworten. Also mein Dad, mein Vater quasi, ich habe ein sehr spezielles Verhältnis zu meinem Dad. Also für mich ist mein Dad der heftigste Typ, den es auf den kompletten Planeten gibt. Also da kommt bei Weitem, also bei ganz, 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 ganz großer Entfernung keiner ran. Alles, was sie dir in den Kopf setzt, das schafft er. Alles, komplett alles. Der sitzt teilweise sonntags in der Arbeit im Büro und arbeitet. Also er ist selbstständig, er ist Zimmerer und wie ein kleiner Bub, der hat 18 Stunden am Tag gearbeitet, hat sich nur 2 Stunden um uns gekümmert, hat 4 Stunden pennt. Und als ich mal heimkam, ich glaube 2019 oder so war das, vor der italienischen Meisterschaft, kam ich heim. Wir sind am Sonntag um 17 Uhr unser Rennen gefahren. Zeitplan war immer gleich. Kam ich heim um 2 Uhr morgens oder so, oder um 2:30 Uhr morgens, da hat das Licht schon geleuchtet bei ihm im Büro drin. Und er war auch dort bei den Rennen der italienischen Meisterschaft. Das heißt, er kam heim, wahrscheinlich eine halbe Stunde vor mir oder so, oder Stunde vor mir, weil er ist mit Privatauto gefahren, weil er einfach nicht die ganze Zeit gehabt hat, und ging sofort ins Büro und hat durchgearbeitet bis zum nächsten Tag um 21 Uhr oder so. Also für mich war irgendwie so, keine Ahnung, so ein normaler 8-Stunden-Arbeitstag oder so, was da manche Leute haben und dann da irgendwie rauslaufen und, ich brauche jetzt erstmal ein Bett oder so. Das gab's bei mir nie, weil mein Dad einfach extrem ehrgeiziger Mensch ist und ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen rübergelegt. Also so, ja, also er ist halt mein extremes Vorbild. Das ist natürlich klar, allein schon von seiner Arbeitsweise und allein schon von seiner Persönlichkeit, wie er drauf ist und so. Ja, manchmal sage ich, mein Dad ist eigentlich mein bester Freund, anstatt mein Dad, und ja, da schaut man schon auf dazu, und er ist ein extremer Beißer, hat bis jetzt alles geschafft, was er wollen hat, wahrscheinlich sogar das Doppelte, was er sich jemals vorgestellt hätte. Ja, so glaube ich, so kann ich es mir eigentlich erklären, ja.
Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass du früher auch extrem viel gearbeitet hast, du steckst 25 Stunden, um das nochmal so aufzugreifen, 25 Stunden in deinen 24-Stunden-Tag, machst extrem viel für den Motorsport. Ich weiß aber aus dem Gespräch mit dem Christoph Sandwald, der hatten wir ja auch schon als Gast hier bei uns im Podcast, das war Folge 62, da ging es auch um das Thema Fitness, und damals hat der schon angedeutet, dass du ja total, wie soll ich sagen, verrückt bist in der Intensität, was du alles machst, dass man dich eigentlich so aus physiologischer Sicht bremsen muss. Und jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, es ist alles extrem aufwendig, viele Meisterschaften, du musst sehr viel Zeit und Energie reinstecken in den Rennsport, aber das ist natürlich auch finanziell so. Du bist jetzt als WM-Fahrer auf höchstem professionellen Niveau angekommen. Musst du dir denn das Rennfahren noch selber finanzieren? Also gehst du tatsächlich auch noch als Zimmermann arbeiten?
Bis letztes Jahr habe ich gearbeitet. Also ich habe meine IDM-Rennen plus meine 3 Wildcards plus einmal den Wildcard in der italienischen Meisterschaft mehr oder weniger nebenbei gemacht. Ich ging arbeiten. Bei meinem deren Betrieb wurde natürlich freigestellt, wenn ich jetzt irgendwie bei Ortima einen Sporttest gehabt habe oder so, Laktattest oder Rennen gehabt habe oder so. Da konnte ich natürlich weg, aber ich konnte mir das eigentlich nie so so leisten, mehr oder weniger, dass ich das Fulltime-mäßig mache. Und lustigerweise vor dem Jahr, vor der IDM, haben wir gesagt, also mein Dad und ich, wenn ich die IDM gewinne, dann kann ich für ein Jahr zum Arbeiten aufhören und mache Fulltime WM. Und wenn ich Zweiter werde in der IDM, muss ich mit Motorsport aufhören und mache Fulltime-Arbeit. So war der eigentliche Deal quasi. Und ja, Genau. Also krass. Das war tatsächlich so, ja. Keine Lüge.
Das ist mal eine Ansage. Aber mich würde mal noch interessieren, um jetzt mal nochmal ganz zurückzugehen. Du sagst, seit 2017 hast du angefangen und davor dein Oberkörper nicht zuletzt aufgrund deines Zimmermanntums sozusagen dir antrainiert. Wie kam es denn damals im ersten Schritt dazu, dass du dann, da warst du dann 21, wenn ich mich jetzt nicht vertue, wie kam es denn dazu, dass du dann in dem Alter auf einmal den Rennsport für dich entdeckt hast oder zumindest aktiv wurdest?
Also mein Dad war früher im Autosport unterwegs und auch im Zweiradsport. Ich bin früher Motocross gefahren, also Motocross-Rennen tatsächlich sogar. Habe dann mit 16 125er Führerschein auf der Straße gemacht und ich glaube zu Weihnachten oder so von meinem Dad aus Geschenk bekommen, dass man mal auf die Rennstrecke fahren, dass ich das auch mal ausprobiere. War tatsächlich auch 6, 7, 8, 9-jähriger kleiner Junge quasi mit meinem Dad auch auf der Rennstrecke immer unterwegs, habe seine Reifenwärme raufgemacht und so und habe ihm natürlich immer zugeschaut. So war das für mich eigentlich schon mal ein Traum, dass ich das selber mache, aber der Sport, der ist so extrem teuer, da hat man einfach nicht so ganz die Möglichkeit dazu, dass ich da mit, keine Ahnung, mit 10 oder so anfange. Ja, dann bin ich mit der 125er auf der Rennstrecke gefahren und das Ganze hat sich dann einfach hochgeschaukelt, dann habe ich 600er bekommen mit 18, ja, muss mit 18 gewesen sein, wegen dem Führerschein. Und dann habe ich wieder zu Weihnachten ein Geschenk bekommen von meinem Dad, dass wir mit der 600er auf der Rennstrecke gehen. Und dann waren wir, da waren wir Mugello, glaube ich. Das war 2016, das muss 2016 gewesen sein. Oder so. Ja. Oder Ende 15. Irgend sowas um den Dreh. Und bin im Mugello 202 gefahren, obwohl ich das erste Mal auf der Rennstrecke war. Genau, ja.
Und Wahnsinn.
Die Rundenzeit ist recht gut. Das kann man ungefähr vergleichen wie 202 oder 203 am Pannoniaring. Ungefähr. Und dann haben wir gesagt, ui.
Und das mit der 600er wohlgemerkt,
ja,
ne?
Ja, Standard sogar mit, ich glaube, ich habe sogar Kennzeichen dran gehabt oder so. Ja, kann sein.
Verrückt.
Sowas, ja. Und dann haben wir gesagt, ui, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Und ich kann mich nur daran erinnern, mein Dad hat zu mir gesagt, ich soll mir das genau überlegen, ob ich das machen will, weil ein Motorsport ist eine komplette Geldverbrennungsmaschine und wahrscheinlich, also er will es mir nicht ausreden, hat er gesagt, aber wahrscheinlich werde ich sowieso nie in eine nationale Meisterschaft oder in eine WM kommen oder so, weil ich einfach schon so alt bin, alt in Anführungszeichen, und einfach so wenig Erfahrung habe in den Sport. Und ja, das war wie eine Motivationsspritze, dann ging es erst richtig rund, ja.
Krass. Also ja, wirklich heftig und ein ganz untypischer Einstieg, kann man glaube ich sagen. Wo wir jetzt aber sozusagen schon festgestellt haben, wie die Weichen gestellt wurden, würde ich jetzt nach der Retrospektive auch mal in die Zukunft blicken wollen. Jetzt, oder sind wir mal in der Gegenwart, jetzt fährst du ja gerade die Weltmeisterschaft, wurdest da auch nochmal heftig zurückgeschlagen von den Stürzen, das haben wir ja festgehalten. Hast du denn zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwie einen Plan, wie es weitergeht? Ich meine, gerade bist du bei Yamaha und hast da, gibst da alles, wie du auch ja vorhin mit den Videos und so weiter gezeigt hast. Ist das der Plan, dort zu bleiben oder wie schaut das aus?
Es ist natürlich richtig, das Jahr ist nicht ganz einfach. Ich habe natürlich ein perfektes 2021 gehabt, habe die EDM gewonnen, war Zweiter in der italienischen Meisterschaft. Bei meinem ersten WM Wildcard bin ich gleich Zehnter geworden, also das erste Mal Top 10. Also ich habe natürlich eine perfekte Saison gehabt. Auch die Saison hat super angefangen. Ich wurde in Aragon von 90 gestartet, bin 10. geworden. In Assen stand ich sogar vor Baldassari in der Startaufstellung und bin entweder 7. oder 8. geworden. Ich glaube 8. Und dann eben meine Verletzung. Und seitdem ist es einfach ein bisschen schwieriger. Nächstes Jahr, ich will auf alle Fälle unbedingt bei Yamaha bleiben. Es ist aktuell nicht ganz so einfach, weil die ganzen New Generation Bikes, also MV Agusta, Ducati und Triumph, die ziehen extrem an. Und es ist natürlich billiger, ein Motorrad zu drosseln, wie ein R6 auf Rennrum komplett aufzupumpen, weil man braucht 5 Motoren, die muss man tunen, da kostet ein Motor zwischen 13.000 und 15.000 Euro. Boah. Und die anderen fahren Standardmotoren und die werden mehr oder weniger gedrosselt. Also was Besseres kann man einem Motor gar nicht antun, wie den ein bisschen zu drosseln und dann auf Renndrim zu fahren. Also es ist nicht ganz so einfach. Wir bauen uns gerade so ein bisschen ein eigenes Konzept auf. Muss ich sagen, ich hoffe, ich bin jetzt da nicht ein bisschen zu voreilig mit meiner Aussage, weil eigentlich wissen das noch gar nicht so viele. Und mit Yamaha Deutschland versuche ich gerade eine Kooperation aufzubauen. dass ich ein bisschen Unterstützung bekomme fürs nächste Jahr. Also das ist generell ist das Ganze nicht so abwegig, weil mehr oder weniger habe ich mit Yamaha oder Yamaha Deutschland eben letzter DTM gewonnen, habe gute Wildcards gefahren und ja, hoffe natürlich jetzt ein bisschen auf die Unterstützung von Yamaha, da dass man einfach da im Bereich Motorräder und Teile und ein paar, ja, bei mehreren Teilen, seien wir realistisch, ein bisschen die Unterstützung bekommen, einfach um, ja, um unser eigenes Ding in Anführungszeichen da so aufzubauen und durchzubringen, weil vermutlich, es hat eh schon jeder gesehen, der Marcel Schretter wird bei MV fahren, also er sitzt auf dem New Generation Bike und ich bin der einzige Deutsche, der noch überbleibt und sitzt auf einer Yamaha und hat mit Yamaha Deutschland letzter deutsche Meisterschaft gewonnen, also ja, bessere Grundlage für Kooperation, sage ich mal, gibt's eigentlich kaum. Muss ja, man also ganz so sagen.
Mich wundert jetzt vor allem, diese Loyalität ist ja eigentlich nicht typisch im Rennbetrieb oder Rennzirkus. Gerade wenn du sagst, die anderen Hersteller kommen mit Motoren, die es eigentlich einfacher machen und trotzdem hältst du die blau-weiße Fahne nach oben und hast Bock, da weiterzumachen. Wo kommt das her? Also fühlst du dich da auch einfach gut betreut? Magst du das Motorrad? Gefällt dir der Stil des Ganzen oder wo kommt das her?
Natürlich, ich hänge ein bisschen an Yamaha, weil ich habe letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt. Es hat alles super funktioniert. Auch dieses Jahr, wie ich mir das Handgelenk gebrochen habe, habe ich vom Marcel Driesen und von Marvin Eckert die Unterstützung bekommen. Da habe ich 125er Motocross gestellt bekommen, dass ich einfach ein bisschen so wieder zum Fahren komme. Auch ein bisschen
da muss man, Pax, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, kurz sagen, Marcel Driesen ist Chef Motorrad Yamaha Motorrad Deutschland, richtig? Und
ja.
Die zweite Person, die du genannt hast, gerade schon wieder vergessen, sorry.
Der Marvin Eckert betreut eigentlich die kompletten Yamaha-Fahrer, macht auch den Blue Crew Cup in der IWM. Und ja, der hat das alles organisiert und da wieder 125er Motocross bekommen, dass ich einfach trainieren kann und so ein bisschen mein Fitness wieder aufbauen, weil ich habe ja 4 Wochen einen Gips gehabt am Handgelenk und man glaubt gar nicht, was man da an Schulter, Bizeps, Trizeps, Rumpf, was man da generell an Stabilität und auch an Kraft verliert. Und ja, da bin ich Ihnen auf alle Fälle sehr dankbar, habe eigentlich, ich würde behaupten, einen ziemlich guten Draht zu beiden. Beide sind sehr korrekt immer und versuchen eigentlich, ja, zu helfen, wo sie helfen können und da bin ich eigentlich dankbar und ja, auch im Motorsport, wo du sagst, Loyalität wird da nicht ganz so groß geschrieben, bei manchen Leuten, die schauen natürlich wirklich nur auf sich, kann ich das vor Yamaha Deutschland jetzt eigentlich nicht behaupten, also die geben sich eigentlich sehr viel Mühe, ja.
Jetzt hast du ja Yamaha Deutschland und die beiden Hauptansprechpartner für dich schon genannt und auch auf Marcel Schretter verwiesen, der jetzt ja aus der Moto2 in die Supersport-WM wechselt und ja eigentlich, ich sag mal, einfach so aufgrund seines Alters ja schon eine fortgeschrittene Karriere hat und deine Entwicklung beschreibt ja eher so den gegenteiligen Effekt, also eigentlich das, was man sich als Hersteller ja eigentlich auch wünschen kann, ne? Dass man auf dem entsprechenden Fabrikat oder auf dem Motorrad die Karriereleiter hoch sich arbeitet über die verschiedenen Klassen und dann oben im Weltniveau ankommt. Würdest du sagen, du hast es ja mit dem Blue Crew Cup gerade eben schon angedeutet, dass Yamaha da einen positiven Beitrag zur Nachwuchsförderung in Deutschland auch mit erbringt? Weil das ist ja grundsätzlich meines Erachtens immer so ein bisschen die Problematik, dass man das Gefühl hat, okay, es kommt jetzt aus dem nicht aus dem deutschsprachigen, weil da gibt es ja schon den einen oder anderen, aber so aus dem deutschen Raum relativ wenig an Fahrern nach?
Ich würde sagen, definitiv ja. Wir haben es in Deutschland nicht wirklich einfach. Das ist tatsächlich so, die Italiener haben da, ich glaube, Talenti Azzurri heißt es, eine extreme Nachwuchsförderung, die direkt vor der italienischen Föderation ausgeht. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz extrem, was die da machen. Ich habe einen ziemlich guten Kontakt zu Massimo Roccoli und Davide Stirpe, die das beide leiten und das ist extrem, was die da machen. Und gefühlt ist in Deutschland so gut wie gar nichts und das, was versucht wird, macht eigentlich nur Yamaha. Also es ist tatsächlich so, mit dem Blue Crew Cup, mit der Nachwuchsförderung, das gibt's eigentlich nur bei Yamaha. Tatsächlich ist da sonst eigentlich leider Gottes gar nichts los, ja.
Ich wollte auch gerade sagen, also das, was du erzählt hast, dass sie dich dann auch noch mit einer Crossmaschine und so weiter unterstützen, das hört man ja echt sehr, sehr selten. Also Props an der Stelle auf jeden Fall auch an Yamaha. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil ich hatte auch auf Instagram gesehen, wenn du nicht gerade mit dem Rennrad unterwegs bist, sondern dass du dann eben auf den Crossstrecken dieser Welt unterwegs bist. Motocross sieht man ja auch immer wieder an den bei den Fahrenden. Ist offensichtlich auch ein ganz, ganz wichtiges Trainingselement, richtig?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin die letzten 3 Jahre eigentlich fast nur Rennrad gefahren, weil eben ja immer ein bisschen Probleme mit meinen Armen gehabt habe und so. Seit meiner Verletzung da am Slowakiering habe ich ein bisschen mein Training umgestellt. Bin aktuell nicht mehr ganz so viel mit dem Rennrad unterwegs, aber ich glaube, die Stunden am Motocross, die haben sich mittlerweile verdreifacht. Ich habe für mich einfach selber, okay, ich wusste natürlich, es ist ein perfektes Training, weil beim früher Motocross-Rennen gefahren ist, ist klar, aber dass man im Bereich für den Straßensport einfach so viel hilft und so viel Rumpfstabilität aufbaut und einfach das ganze Fahren härter ist, wie der eigentliche Straßensport, bringt extrem viel und man sieht da einige trainieren, also Pedro Acosta, Marc Marquez, die sitzen ja ständig am Motocross.
Warum ist es so? Also was macht beim Motocross so, also ich denke mal, ist doch was ganz anderes als auf dem Asphalt.
Also was mir extrem hilft, ist einfach, Motocross ist um so viel billiger wie der Straßensport. Es ist vermutlich sogar ein bisschen besseres Training, weil ich kann 7 bis 8 Tage kann ich tatsächlich mit dem Hinterreifen beim Motocross fahren. Auf 7 oder 8 Tagen brauche ich zwischen 16 und 20 Satz Reifen auf der R6. Boah. Weil das Zeug, das wo da auf der R6 drauf ist, das ist kaputt. Also es ist nicht so, dass ich es wechselt, weil es nicht mehr so viel Grip hat, sondern das Zeug, das kommt runter, weil es Kernschrott ist. Das kann man nicht mehr nur auf irgendwas verwenden. Also das kannst komplett in die Tonne treten und der Materialverschleiß ist extrem. Also es ist komplett brutal. Man kann sich ausrechnen, zwischen 16 und 20 Satz Reifen. Der Reifensatz kostet mittlerweile schätzungsweise 400, 420 Euro. Kann man sich ausrechnen. Beim Motocross, der Reifensatz 180, 190 Euro. Hält 7 bis 8 Tage. Der Unterschied ist komplett extrem. Natürlich sagt jetzt der eine oder der andere, ja, der Fahrstil ist ganz anders, du sitzt anders auf dem Bike. Ja, okay, ist tatsächlich so. Die Technik beim Motocross ist wirklich gar nicht so stark unterschiedlich zum Straßensport. Erstens, du lernst, deine Arme locker zu lassen, du lernst eigentlich das komplette Motorrad nur mit den Beinen zum Fahren. Was tatsächlich in Italien und in Spanien bei den ganzen Nachwuchsförderungsprogramme, was da extrem durchzogen wird. Teilweise sitzen 8-jährige Kinder auf einer Ovale mit einem Arm drauf und fahren das Motorrad nur mit einem Arm, um einfach zu lernen, dass man die Beine richtig einsetzt. Beim Motocross ist das nichts anderes. Versuch mal eine halbe Runde mit den Armen zu fahren. Du schaffst nicht mal eine halbe Runde, da bleibst du stehen. Und das hat mir tatsächlich viel geholfen, ein bisschen konstanter Rennen zu fahren. Also ehrlich gesagt habe ich nie Probleme gehabt, konstante Rennen zu fahren. Teilweise bin ich in die Rennen immer schneller gewesen wie im Quali. Aber so die Routine und die Leichtigkeit, einfach da ein bisschen so in der Rennen reinzubekommen, hat mir extrem viel geholfen. Vor allem, wenn man mal in ein Problem kommt zum Beispiel. Also in Assen habe ich wirklich das Problem gehabt. Komischerweise habe ich irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem linken Oberschenkel gehabt, also mein Oberschenkel wurde ein bisschen fest während dem Rennen, dass man da einfach so die Leichtigkeit entwickelt, trotzdem weiterzufahren, konstant weiterzufahren und das Problem während dem Rennen zu lösen, obwohl man am absoluten Limit fährt von Material und allem möglichen in der Gruppe drin ist mit lauter Fahrern und keinen Platz verliert, sondern sogar noch überholen kann. Bin ich mir sicher, das hätte ich am Rennrad nicht gelernt. Also da bin ich mir 110% sicher, ja.
Jetzt hast du ja angedeutet, dass die Fahrtechnik auf dem Motocross-Bike gar nicht so unterschiedlich ist, vor allem dieses Fahren über die Beine ein wichtiger Punkt ist, auch für den Straßensport. Du hast ja vorhin angedeutet, dass du früher als Kind schon Motocross und auch Motocross-Rennen gefahren bist. Würdest du sagen, dass das dir beim Einstieg und Umstieg auf die Straßenmotorräder quasi die Grundlage geschaffen hat, dass du dann tatsächlich so schnell mit dem 600er Supersportler zurechtgekommen bist auf der Rennstrecke?
Ich würde sagen, ja. Generell, ich bin nicht wirklich der Typ Fahrer, der jetzt da zum Beispiel auf YouTube reingeht oder so und sich ein Tutorial anschaut, wie man auf dem Motorrad sitzt oder so ein Technikvideo. Sowas habe ich nie gemacht. Also 2016, 2017, wie ich angefangen habe, ich habe mir sowas nie angeschaut. Nie. Ich bin die Sachen immer umgangen, habe immer versucht, mein eigenes Ding zu machen und ich sage immer, Asphalt Racing ist wie Bullenreiten. Also du musst schauen, dass du so schnell wie möglich und so lang wie möglich auf dem Ding hocken bleibst, aber so schnell wie möglich im Kreis fährst. Der Rest interessiert nicht. Es interessiert nicht, wie du das machst. Ist völlig egal. Das interessiert niemanden. Schau mal Marc Marquez, schau mal Aleix Espargaró an. Also größere Unterschiede, glaube ich, gibt es seit Mick Doohan auf Marc Marquez nicht. Also ganz, ganz, ganz extrem. Und ich war nie der Typ, der gesagt hat, ich bin früher Motocross gefahren. Ich habe nur auf die Technik geschaut und jetzt versuche ich die Technik auf den Straßensport zu kopieren. Das definitiv nicht. Das Einzige, was mir geholfen hat, war vermutlich einfach so ein bisschen die Routine, so wenig wie möglich Rollphasen zu haben, zum Beispiel. Wenn man ans Gas geht, dass man sauber ans Gas geht. Wenn man bremst, dass man stark bremst. Lauter solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, also die Basics quasi, die haben mir vermutlich geholfen. So Sachen wie, was man jetzt immer auf YouTube hört, also Knieschluss und irgend sowas, mit denen habe ich mich nie beschäftigt. Das, ganz ehrlich gesagt, interessiert mich das heute auch nicht. Und viele Leute sagen, ja, mein Außenfuß muss man auf den Fußraster drücken. Also von mir gibt's Videos, da habe ich einen Außenfuß in Kurven teilweise nicht mehr am Raster drauf. Der berührt den Raster teilweise gar nicht. Also so generell das Technikding von Motocross auf den Straßensport zu kopieren oder sich generell auf die Technik zu konzentrieren, so extrem auf den Fahrstil und so, wie sie es immer alle nennen, finde ich nicht ganz so ideal. Also ich habe es nie gemacht und wenn jemand mein Fahrstil jetzt studiert, der ist wahrscheinlich technisch nicht korrekt.
Aber du, wie du es gesagt hast, spielt ja auch überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass es schnell ums Eck geht und einmal schnell im Kreis.
Ja, ungefähr. Vermutlich hilft das alles. Es kann natürlich schon sein, dass man sich da ein bisschen drauf konzentriert auf ein paar so Sachen und vor allem so ein bisschen so vielleicht die Anfängerfehler nicht macht, sage ich mal. Wobei, Anfängerfehler gibt's eigentlich keine, weil man lernt nur aus Fehlern. Also kann man vielleicht auch gar nicht so sagen, ja.
Ja, das ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort, kann man an der Stelle versagen. Also es gibt keine Anfängerfehler, es gibt eigentlich überhaupt gar keine schlechten Fehler, weil nur wenn man die Fehler macht, kann man sich verbessern und weiterentwickeln. Und jetzt stellt sich für mich natürlich zum Schluss auch die Frage, du hast es ja schon angedeutet, ihr arbeitet an einem eigenen Projekt. Wie geht für dich denn der Weg jetzt weiter? Sehen wir dich nächstes Jahr wieder in der Supersport-WM? Und wenn ja, wie soll es dann grundsätzlich für dich weitergehen? Was ist denn dein großer Traum?
Also ich hoffe auf alle Fälle, dass es mit der Supersport-WM klappt. Tatsächlich hängt jetzt da noch einiges von meiner Kooperation mit Yamaha ab. Also ich hoffe, das funktioniert alles so wie vorgestellt. Ich denke, wir haben da ziemlich realistische Sachen geplant, auch mit Yamaha. Und ich denke mal, ich werde es nächstes Jahr wieder so machen, wie ich es bei der IDM gemacht habe. Also vermutlich wird es da wieder Gespräche mit meinem Dad geben und dann heißt es wieder, entweder bin ich gut genug nach dem kommenden Jahr und ich mache weiter oder nicht. Das wird vermutlich nicht ausbleiben, sowas um den Dreh, weil ja, bin einfach schon 26 und ja, irgendwann muss man auch ein bisschen realistisch bleiben. Ja, so in die Richtung wird das wahrscheinlich ausschauen. Aber das große Ziel ist natürlich, Superbike wäre auf alle Fälle absoluter Traum. Im Idealfall mit Yamaha tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Ducati gewinnt da aktuell und ja, und da muss ich hin. Und ja, also tatsächlich wäre ich da sogar absolut auf Yamaha-Seite.
Pax, jetzt hat es im Hintergrund schon geklingelt. Ich glaube, wir müssen damit auch zum Ende kommen. Wahrscheinlich wird die nächste Trainingseinheit anstehen, so wie ich mir das bei dir vorstelle. Deswegen wollen wir dich auch gar nicht weiter aufnehmen. Das war auch ein aufhalten. Das war auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass deine Träume und Wünsche da in Erfüllung gehen und freuen uns natürlich auch, wenn wir dich nächstes Jahr mit einem guten Paket in der Supersport-WM hoffentlich verletzungsfrei nochmal sehen und genießen dürfen. Von meiner Seite also schon mal vielen, vielen Dank. Viel Erfolg jetzt bei der weiteren oder bei der verbleibenden Saison und bei der weiteren Vorbereitung. Ich sag schon mal Tschüss. Vielen Dank, Pax. Michel, du darfst auch nochmal das letzte Wort haben.
Genau, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute, vor allen Dingen natürlich gesundheitlich, dass du jetzt alles hinter dir hast, was man so haben kann und jetzt für den Rest der Saison und natürlich auch im nächsten Jahr Vollgas geben kannst, sich das alles so entwickelt, wie du dir das wünschst und dir vorstellst. Wir werden das natürlich verfolgen und ich hoffe, wenn du dann in der Superbike-WM angekommen bist, werden wir dich hier nochmal im Podcast begrüßen dürfen, weil das fehlt uns nämlich tatsächlich noch, ein Gespräch mit jemandem aus der Superbike-WM. Also ich drücke die Daumen, dass es klappt, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auf alle Fälle, habt Spaß gemacht. Auf jeden Fall, aber ich habe mir schon gedacht, dass das ziemlich lockere Unterhaltung wird und ja, wie du sagst, Glück und Erfolg, das kann ich auf alle Fälle brauchen. War auf alle Fälle einiges an Beißerei bis jetzt und da schauen wir auf alle Fälle, dass wir so gut wie möglich weitermachen. Ja.
Danke dir, Pax. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, schönen Abend noch.